ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Route raus, der Spaß beginnt, unser Podcast. Und ich muss sagen, es riecht hier so ein bisschen nach Gurke. Es hat aber nichts damit zu tun, dass wir hier auf irgendeinem Bauernhof sind, wo gerade Gurken geerntet wurden. Nein, wir sind bei einem Fischer an der Elbe. Wir sind hier bei Wilhelm Grube. Der hat hier eine Fischerei in Hobte an der Elbe. Das ist in der Nähe von Winsen an der Luhe. Und Horst ist dabei. Ja, Wilhelm, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es klappert hier auch so ein bisschen. Hier sind ganze Busladungen. Wir sind hier so in einem großen Restaurant. Wilhelm, wie lange fischst du schon auf Stint?
Also ich glaube, ich fische schon seit meinem 7. Lebensjahr auf Stint. Und ja, das habe ich bis heute beibehalten. Und heute machen meine Söhne hier mit im Fang und im Restaurant und machen den Betrieb weiter.
Ja, ich sag mal, irgendeiner stint immer, ne, bei dir.
Ja, irgendeiner stint immer, weil da fällt mir gerade so ein, die Stinte kommen ja hier hochgezogen aus der Nordsee oder aus der Unterelbe hier zum Leichen hoch. Das dauert ungefähr 6 Wochen, die Zeit. Und dann habe ich den Leuten hier erzählt, ja, also überfischst du denn nicht und so, da ging das dann drum. Und dann hab ich gesagt, naja, also ich habe die Wahrheit gesagt, ne? Die Weibchen, die fischen wir nicht, die ziehen am Ufer hoch, ne? Und im dollen Strom in der Mitte, da sind nur die Männchen. Und da haben wir die Reusen, das hat mir natürlich keiner geglaubt, da haben sie gesagt, der stint immer.
Ja, ihr habt's gehört, Horst sitzt neben mir, zu erkennen an seiner herzhaften Lache. Horst, wir beide haben ja auch schon mal Stint geangelt sogar. Und zwar waren wir an der Nordseeküste mit Hein Gilde zusammen auf der Hamburger Hallig. Da hat der Stint richtig gebissen beim Grundangeln.
Ja, natürlich. Der Stint ist ein Fisch, der sich auch ernähren muss. Weißt du? Und wir haben die Stinte da gefangen als Beifang. Die haben uns damals eigentlich den Beitrag gerettet. Denn die Aale und Putt, die wir fangen wollten, die haben sich so ein bisschen zurückgehalten. Aber der Stint hat gebissen. Weißt du? Und das war natürlich was Besonderes, denn der riecht ja wirklich stark nach Gurke, gerade wenn er frisch ist. Nicht? Und ich glaube, Hein hat die damals auch alle verwertet. Hat die mit nach Hause genommen und konnte sich mal wenigstens mal satt essen. Ne?
Wie geht's Hein eigentlich?
War nicht so gut.
Aber er angelt immer noch oder fährt noch Bagger?
Nein. Im Augenblick hat er so ein bisschen dem Alter geschuldet.
Dem Alter. Wie alt ist Hein jetzt? Mitte?
86.
86. Na gut, mit 86. Übrigens, Wilhelm Grube ist 68? 69.
69, ja.
69 und ja. Er hat gerade erzählt, er fischt seit seiner Jugend auf Stint, also 60 Jahre Stintfischer. 60
ja,
Jahre.
Ja, das ist 60 Jahre Erfahrung.
Erfahrung, ne? Ja.
Wer viel angelt, weiß viel, sag ich mal, und wer viel fischt, der weiß auch viel.
Mhm. Ja, wer das Glück hat, so wie du, an so einem großen Strom hier an der Elbe groß zu werden, der ist natürlich mit dem Wasser und mit den Fischen verbunden. Weißt du? Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als hier, das wäre für mich ein Traum gewesen, in der Fischerei hier irgendwo, oder überhaupt Fischerei generell, weißt du? So als junger Mann ist das doch eine tolle Herausforderung, gerade wenn du mit dem Fischen und mit dem Strom und mit der Fischerei groß wirst. Das ist doch Abenteuer pur.
Bei allen Schwierigkeiten, sag ich mal, muss ich auch sagen, das ist eine schöne Zeit bisher gewesen, muss man so sagen.
Nun wollen wir noch ein bisschen Allgemeines über den Stint erzählen. Der Stint kommt ja hier in die Elbe rein aus der Nordsee, so Ende Februar, Anfang März. Anfang März ist so diese Hauptsaison, die geht dann bis Ostern rein und dann ist hier auch die Bude richtig voll. Dann fischt ihr Stint und ihr fischt den ja in sogenannten Körben. Ne? Wie funktioniert das?
Ja, das sind sogenannte Aalkörbe, ja? So aus Kunststoff sind die. Und die haben eigentlich gar nicht, sie sind mal für Aale gebaut worden, entwickelt worden, oder die fangen gar nicht so gut Aale und Stint fängt man da sehr gut drin. Deswegen haben wir die genommen.
Ja. Wie lang sind die? Wie muss man sich das vorstellen? Wie werden die verankert?
Die sind also mit einem großen Anker, einem langen Seil, ne? Hinten und vorne ein Anker, weil wir Ebbe und Flut hier auch haben. Und dann sind alle paar Meter ist eine angebunden, die sind so 1,50 Meter lang, die Reusen, und Durchmesser von 35 Zentimeter.
Ja. Und da schwimmen die Stinte dann rein, so, man muss sich das so vorstellen wie so ein Reusenprinzip, ne? Die kommt dann nicht wieder raus. Ne?
Ja genau, wie ein Reusenprinzip und die Also hier, wenn sie laichen, dann beißen sie eher weniger. Sie fressen auch nicht. Also wir beködern jetzt die Reusen nicht. Die haben einfach nur die merken den Widerstand. Also ist eine Reuse, da ist weniger Widerstand von der Strömung und dann schwimmen sie da rein.
Deine beiden Söhne sind auch Fischer. Die waren heute auch draußen. Haben heute, wie viel waren es heute? 20 Kilo so ungefähr?
20 bis 30 ist Kilo wenig, hatten, ne? Hatten sie.
Aber geht jetzt groß,
ist jetzt geht's los. Der Frühling kommt, sag ich mal.
Nun sag mir mal, was ihr verankert ja die Reusen im Strom. Was fischt besser, auflaufend oder ablaufend Wasser?
Also ablaufend Wasser. Also beim Stint jetzt, weil der Stint aufwärts schwimmt, ne? Und der schwimmt nicht zurück, ne? Also der kommt nur hoch und zurück schwimmt er eigentlich nur. Also die überleben, es sterben ja auch viele nach den Laichen. Also so ein Stint laicht vielleicht 4-5 Mal im Leben, so wie einige Lachse und stirbt dann ab. Und aber die zurückgehen, die gehen mitten, also an der Wasseroberfläche zurück dann. Die gehen nicht unten auf den Grund. Wir fischen ja auf dem Grund die kommenden.
Du hast gerade das Stichwort gegeben, Lachs. Der Stint ist ja auch ein Lachsartiger, zu richtig erkennen an so einer kleinen Fettflosse hinten. Wir haben hier so einen Teller stehen auf unserem großen rustikalen Holztisch. Da liegen die frisch gefangenen Stinte. Da wollen wir nachher noch ein Foto machen für unseren Kalender 2026. Gibt es einen neuen Kalender von Rute raus mit Stint. Und so diese Durchschnittsgröße, das sind jetzt so 25 Zentimeter ungefähr. Das sind schon große Stinte, die hier liegen, ne?
Ja, zuerst kommen immer die Großen und dann kannst du, jede Woche werden sie kleiner, bis zum Schluss die ganz Kleinen kommen und dann ist auch Schluss.
Jetzt stelle ich dir mal die Preisfrage. Gibt ja bei uns solche Quiz-Sendungen im NDR. Warum riecht der Stint nach Gurke?
Das weiß keiner.
Doch, ich weiß es, aber ich weiß es nur deshalb, weil ich auch mal ein Buch geschrieben habe und wollte das unbedingt wissen, habe alle Wissenschaftler gefragt und es gab da einen, Dr. Helmut Winkler von der Uni Rostock und der hat mir gesagt, das ist Veilchenblätteraldehyd. Das ist ein Stoff und das, der wird ausgeschieden durch den Stint. Warum er das macht, weiß keiner so genau, aber es ist sehr intensiv, nach Gurke riecht das.
Also ich als Angler kann ja sagen, dass der Stint ein hervorragender Köder ist. Nicht? Also wenn du das Stinte hast, kannst du eigentlich alles mit angeln. Nicht? Ob Zander, Aal, also wie durch seinen Eigengeruch oder weil er so schön schlank ist, ich weiß nicht. Aber Stint ist schon ein hervorragender Köder. Also wer sich jetzt einen kleinen Vorrat an Stinten anlegt und die vielleicht einfriert, nicht alle auf dem Haufen, immer so schön einzeln einfrieren, dass man sie nachher verwenden kann, ist das ein Topköder nachher auf Aal.
Ja, kannst du gleich mitnehmen hier vorne den Teller, kannst gleich einfrieren. Ja. 40.000 Eier hat so ein Weibchen, bis zu 40.000 Eier ist ja eine Menge. Und Männchen sind auch da im Geleitzug sozusagen dabei. Wie laichen die ab, die Stinte? Was sind das? Sind das Kieslaicher?
Kieslaicher, die sind auf dem Grund. Und man sieht das an den Reusen auch gerne. Also so wie die Eier befruchtet sind, heften sie sich an, also kleben. Ne? Mhm. Und dann dann bleiben sie 10 Tage an der Reuse hängen oder an Substrat und so weiter. Und dann schlüpfen sie und gehen mit der Strömung Richtung Nordsee dann.
Ihr hört das hier im Hintergrund, klappern ab und zu mal so die Teller. Hier geht's gleich los, hier geht gleich der große Run los. Hier in die Fischerhütte, da gibt's frischen Stint, der wird auf unterschiedliche Art und Weise zubereitet, auf so einem Holzstick gebraten, in Mehl gewendet und dann gebraten mit Bratkartoffeln. Oder auch, man kann den auch räuchern, den Stint. Du räucherst auch selbst, ne?
Ja, ich räuchere alles selber, was hier ist. Aale, Lachs, Forelle und Stint auch eben.
Was machst du denn lieber, so geräucherten oder frisch gebraten?
Also der frisch gebratene, ein bisschen Speck, das ist schon das Beste. Knusprig muss er auch sein.
Man kann ihn auch auf eine dritte Art und Weise zubereiten. Man kann ihn auch so sauer einlegen, wie ein Hering. Ne?
Sauer einlegen machen wir auch. Wird er auch gern gegessen. Und geräucherter wird auch. Das sind so spezielle, die das gerne mögen. So ein bisschen nussiger Geschmack. Also das machen auch einige.
Nun habe ich mich ja auch ein bisschen schlau gemacht hier. Elbe, Stichwort. Wir haben hier schon mal gesessen vor ein paar Jahren. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, über die Elbvertiefung. Dann kräuseln sich bei dir auch die Nackenhaare, wenn du das hörst. Ich weiß gar nicht, wie viel der Elbvertiefung gab es hier jetzt.
Die 12. glaube ich, oder
ja,
so.
Ja. Ja.
Wir zählen die schon gar nicht mehr.
Und das wirkt sich natürlich auch auf die Stintpopulation. Wie ist so in den letzten Jahren das Fangaufkommen von dir so gewesen? Ist es besser, ist es schlechter gewesen?
Also das vor 20 Jahren war das nochmal richtig gut. Und danach ging das ungefähr jedes Jahr 20% oder 15% weniger, bis da kaum noch was war, so ungefähr. Im letzten Jahr waren es wieder mehr und frag mich nicht, wo die herkommen. Also keine Ahnung. Die Elbvertiefung, da wird natürlich alles aufgesogen, was es da gibt und die ganzen Bodenstrukturen kaputt gemacht und so weiter. Das ist für einen Fluss natürlich tödlich, sowas, das ist ganz klar. Und die Leute denken dann, ja, die überfischen die, ne, hier gibt aber auch nur noch von Cuxhaven bis hier drei Fischer, die da was ausrichten können und da... Die können das nicht überfischen, das steht fest.
Nein, das ist ja auch so, was, es gibt ja immer geburtenstarke und geburtenschwache Jahrgänge. Also ich kann das ja, also du wunderst dich, du denkst auf einmal, die Fische, wo sind, bleiben die ab? Und dann hast du auf einmal, wie auf dem Nix explodiert der Bestand. Also das jetzt hat mit den Stinten nichts zu tun. Aber dieses Jahr hatten wir ein Glasaalaufkommen, wie seit Jahren nicht mehr. Ne? Weiß kein Mensch, wie das zusammenhängt. Also ich hoffe, dass die Stinte sich daran gewöhnt haben, dass die Elbe anders geworden ist und dadurch wieder heimischer sind.
Nun wollen wir noch mal ein bisschen wissenschaftlich werden. Es gibt zwei Arten von Stint. Einmal den Stint, der im Meer zu Hause ist. Und dann gibt es den sogenannten Binnenstint. Der ist bei mir vor der Haustür im Schweriner See, gibt es den Stint. Und da riecht es manchmal auch ein bisschen nach Gurke, wenn die Möwe sticht und der Barsch raubt und treibt so diese Stintschwärme an die Oberfläche. Und dann... kann man da den Binnenstint ja richtig fangen, kann man ihn eigentlich nicht, Horst. Ne? Hast du schon mal einen Binnenstint gefangen?
Nein, der Binnenstint ist ja eine hervorragende Ernährung gewesen für die Fische. Also wo der Stint vorgekommen ist, auch in großen Mengen, war der Fischbestand auch riesig. Und leider ist dieser Stintbestand, der Binnenstint, quasi ausgestorben. Es gibt Gewässer mittlerweile in Ostholstein, wo es keine mehr gibt. Und für uns Angler war es ja früher immer ein Indikator, wenn irgendwo die Möwe war und die Möwe gestochen hat, dann wusstest du, da war ein Stintschwarm, wo die Barsche, die Raubfische hinter waren. Und das erlebst du kaum noch, Heinz. Oder erlebst du am Schweriner See noch mal, dass da richtig Möwenschwärme sind, die den Stint stechen?
Bei mir sticht die Stechmücke manchmal jetzt aber nicht mehr der Stint. Ja, das ist tatsächlich weniger geworden. Man merkt das auch. Früher war das tatsächlich so, dass die Möwen kreischten, die stachen ins Wasser, die Barsche raubten, trieben die Stintschwärme an die Oberfläche. Und dann, das war so die Zeit, da konnte man ins Wasser werfen, was man wollte, da biss der Barsch. Und ich habe sogar mit meinem Sohn war ich unterwegs, das ist schon ein paar Jahre her, da hat er richtig einen schönen großen Barsch gefangen. Der hatte noch den Stint unter der Unterlippe hängen, so ungefähr. Also da auch die Zeiten sind leider vorbei. Ja, kommen wir nochmal auch zum Angeln. Hier, ihr fangt ihn mit den sogenannten Körben, aber hier stehen auch auf der Hamburger Seite, die ist hier genau gegenüber, oder auf der niedersächsischen Seite stehen auch Angler, die den Stint auch angeln. Beißt der richtig, der Stint, oder wie funktioniert das?
Also hier sind überall, wenn die Hauptstintzeit ist im März, dann sind hier überall Angler. Und die reißen den meistens, weil er während der Laichzeit schlecht beißt. Ich habe auch schon gesehen, dass sie gebissen haben wohl. Aber meistens sind die, wir haben in den Reusen dann auch welche, die sind an denen ist die Haut abgerissen dann von diesen Balanoster. Mhm. Und also hier in dem Fall wohl nicht, aber im Sommer oder so woanders würde er auch beißen.
Mhm. Horst, dein Kumpel Jörg Owens, der hat doch auch in Husum im Hafen sogar welche gefangen?
Ja, also die werden dann eben mit einer Hygiene, wie du schon richtig gesagt hast, und dann eben mit ultrakleinen Haken und mit echter Fischhaut an den Haken. Und es hilft, was du, ich komme ja nur von der Nordsee, so ein Stück Nordseegarnele. Nur ein kleiner Fetzen auf dem Haken hilft, dann beißen die wirklich richtig. Und wir haben sie ja damals auch auf der Hamburger Hallig mit Wattwürmern gefangen. Also der Fisch beißt, dann muss sich auch mal ernähren. Natürlich, wenn er das Leichen im Kopf hat, hat er vielleicht andere Interessen. Dann ist er ähnlich wie der Lachs, dass er dann eben das Fressen einstellt. Aber normalerweise, sonst würden sie ja nicht wachsen, Heinz.
Das ist ähnlich wie der Mensch. Wenn der das Leichen im Kopf hat, dann hat er andere Interessen. Ne?
Ja, wir sehen das aber auch, wenn wir die ausnehmen. Wir schlachten die ja alle und, ne, ja, und ausweiden und da ist dann kein Futter drin. Wenn wir mal welche von der Unterelbe haben, im Herbst oder so, ne, dann sind die voller Futter.
Angeln auf Stint. Horst, du hast eben gesagt, so ultra feine Haken, wie so groß sollte die Hakengröße sein? So 14er Haken?
Ja, der Haken hat also eine Wissenschaft für sich. Die fallen ja von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich aus. Aber da gibt es keine Norm. Aber ich sage so Faustregel 14er, 16er Haken, ein kleiner Goldhaken mit ein bisschen Fischhaut drauf. Also ultra fein.
Ultra fein und ultra klein. Hier nochmal was zur Region, wo wir sind. Wir sind hier ja an der Unterelbe, an der Tide-Elbe. Das heißt, hier wird der Elbstrom sehr stark beeinflusst von Ebbe und Flut. Wie groß ist der Tidenhub hier ungefähr?
Also, ich sag mal, zu meiner Kindheit war der 1,20 Meter und heute ist er fast 4 Meter.
Woran liegt das?
Naja, durch diesen Fjord, den man bis Cuxhaven oder Helgoland gebaggert hat.
Also doch wieder Elbvertiefung. Ja, und hier ganz in der Nähe von Hobte geht ja die Lue rein, glaube ich, oder die Ilmenau geht rein. Und ganz früher war es ja sogar so, das hast du mir erzählt, dass die Stinte sogar bis nach Winsen geschwommen sind.
Die sind bis in die Stadt rein, da haben die Leute im flachen Wasser, wenn die Lue nicht viel Wasser führte, haben die gekeschert da. Das ist aber seit 20 Jahren vorbei. Also das heißt, seit 20 Jahren gibt es auch richtig wenig Stinte. Also ist der Bestand zurückgegangen.
In Lüneburg auch gab es einen früheren Stintmarkt sogar. Ne?
Es hat ja so viel Stint gegeben zu Großvaters Zeiten hier. Also was die erzählt haben, das war ja, die haben ja auf dem Acker gesät, die Stinte, und untergegraben, untergepflügt, als Dünger genommen, weil es waren so viele da.
Ja, die Situation hat sich natürlich verändert hier. Von der Weltnaturschutzunion IUCN wird er in der roten Liste als gefährdete Art, als nicht gefährdet eingestuft. Also in der roten Liste gefährdeter Arten wird er als nicht gefährdet eingestuft. Also es gibt ihn noch genug, aber nicht mehr so zahlreich wie früher. Interessant ist, dass es auch zum Beispiel in Masuren gibt es sogar den Stinthengst. Hast du da mal was von gehört?
Ja, da habe ich was von gehört.
In Mikolajki.
Ja, Mikolajki, genau. Ja. Ja. Also da gab es ja auch ganz viele Stint. Ich weiß nicht, wie es da heute ist. Ne? Ja, ja. Aber das war auch eine Stintecke. Da sind auch viele, wo ich angefangen habe, hier Stinte zu fischen, also vor 50 Jahren oder so. Ne? Da haben wir in der Ostpreußen-Zeitung annonciert. Und dann sind die alle gekommen, die, ja, ich kenne das noch von Opa, und ich kenne das noch von der Ecke, wo die herkamen da, die Leute. Also ganz interessant.
Ja, eine Skulptur gibt es da in Mikolajki. Das ist ein Fabelwesen. Diese Skulptur, die den König der Stinte symbolisieren soll. Tja, da gibt's eine Sage dazu, wie das immer so ist. Ja, wäre doch hier auch eine Geschichte an der Elbe vielleicht mal. So ein Stinthengst, so Stintkönig. Du bist ja eigentlich der Stintkönig.
Ja, kann man vielleicht kriege ich auch noch mal ein Denkmal hier. Wer weiß denn das?
Also, du bist schon der bekannteste Stintfischer hier oben. Also, das ist so eine Institution hier.
Wir nehmen jetzt mal einen Schluck Kaffee zwischendurch, bevor er ganz kalt wird. Und interessant ist ja auch, dass Wilhelm Grube, obwohl er schon seit 60 Jahren mehr oder weniger auf Stint fischt, immer noch mit Genuss diesen Stint isst. Was ist das Besondere für dich am Stint? Jeder Fisch schmeckt ja so ein bisschen anders, ne?
Ja, ich habe manche Jahre habe ich jeden Tag Stint gegessen, wenn er da war. Jeden Tag. Irgendwie das Bedürfnis gehabt, ich weiß auch nicht genau warum, aber er schmeckt schon besonders. Wenn er gut zubereitet ist, dann ist das schon irgendwas Besonderes.
Der hat irgendwie einen Eigengeschmack, also die Fische unterscheiden sich ja alle, nicht? Der ist ähnlich wie ein Hering, schön fest von der Konsistenz, weißes Fleisch, aber hat eben doch einen Eigengeschmack, man schmeckt das raus, während manche Fische, ich nehme zum Beispiel den Zander, der hat ja eigentlich gar keinen Eigengeschmack im Verhältnis zu dem Stint, also der Stint hat schon richtig eine eigene Note.
Genauso wie der Hecht, der hat ja auch einen sehr starken Eigengeschmack.
Genau, und das ist bei Fischen ja sehr unterschiedlich. Guck mal, einige, die nun gerne Fisch essen, die lieben das natürlich, und eben mal was anderes zu essen. Und ich habe, muss ich sagen, heute zum ersten Mal mein Leben hier gebratenen Stint gegessen. Kann ich nur empfehlen.
Schöne Grüße an Koch, ne? Hast du wunderbar gemacht. Wilhelm steht ja hier nicht hinterm Herd, sondern er steht vor dem Räucherofen meistens.
Ich habe aber auch jahrelang hinterm Herd gestanden.
Hast
hier.
Du auch?
Ja, ja. Also, als wir hier angefangen sind vor 25 Jahren in dieser Fischerhütte hier, da habe ich selber gebraten etliche Jahre. So, und jetzt haben wir das ein bisschen aufgeteilt. Die Jungs waren auf dem Wasser, weil es auch schwere Arbeit ist. Und ich fange morgens an, Brötchen zu backen um 5. um die Fischbrötchen zu verkaufen. Also mir auch die Brötchen noch selber, weil ich bin ja auch noch Bäckermeister.
Ach, das auch bist noch. Du auch noch?
Ja, das weiß keiner.
Nee. Jetzt wissen wir.
Das ist ein Geheimnis.
Jetzt wissen wir.
Und Fischermeister.
Nein, ich wollte dich gerade fragen, guck mal, du hast ja diesen Betrieb von deinen Eltern wahrscheinlich übernommen,
ne? Ja, also Opa und Vater haben auch gefischt, aber so wie es früher war. Ja. Eine Kuh im Stall, drei Schweine und Hühner und so, ne? Sowas haben die gehabt, ne? Und ich habe das dann erstmal so gemacht, wie es hier jetzt steht.
Nein, warte, die Lizenz.
Ja, das ist richtig. Wir haben hier eine Fischereigenossenschaft und da sind 29 Mitglieder. Mhm. Ne? Und da, theoretisch dürfen hier 29 Leute auch fischen. Mhm. Und da haben wir einige Anteile von. Ja? Mhm. Und die anderen nehmen das fast alle nicht wahr. Die fischen ein bisschen auf Aal im Sommer und so. Das machen schon einige noch. Aber sonst fischen die meisten gar nicht. Die haben noch ein Recht in der Tasche. Und wir haben es auch so geregelt, dass die Rechtsinhaber hier aus der Gegend kommen müssen. und nicht von sonst woher.
Also du kannst das nur vererben oder?
Ja.
Die sind ja manchmal sehr viel wert, so Fischereilizenzen. Du könntest die theoretisch auch verkaufen, oder?
Ja, nee, das geht nicht.
Na, das, klar.
Bei dir ist es ja so, dass deine beiden Söhne auch rausfahren zum Fischen. Das ist ja ein großes Glück. Ist da schon was Nachwuchs im Kommen?
Ja, das ist ein Riesenglück. Also mein ältester Sohn, der ist 32, der ist ja auch in Kanada und fischt Hummer da. Ne? Also der ist in der Fischerei, das ist das Herz für ihn, die schlägt für die Fischerei. Und der kleinere oder Jonas, der ist 20 jetzt geworden, hat seine Ausbildung jetzt fertig. Und die beiden verstehen sich auch noch gut, das kommt ja auch noch dazu. Und so haben wir drei eine Genossenschaft gegründet, also noch eine andere Genossenschaft, um hier das über die Jahre weiterzuführen.
Wie sieht das denn allgemein aus mit der Fischerei? Wir sehen das immer wieder, immer mehr Kutter machen dicht. Die machen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt die Sea Ranger, die fahren raus und gucken sich, erzählen was über Adler und Robben und Kormorane. Wie sieht das hier an der Elbe aus?
Also hier ist das nichts anderes. Die Fischerei wird nicht unterstützt, die wird praktisch mit Füßen getreten. Nichts gegen die Landwirte, die hier rumfahren, aber die haben schon 50 Jahre Unterstützung gekriegt und wir kriegen gar nichts. Wir müssen noch auf Steuern bezahlen, wenn wir Pech haben. Ja. Und so gesehen ist das eine Riesenherausforderung und das wird es auch bleiben hier. Ne? Ich habe schon Zander gezüchtet und sowas. Wir haben das Know-how alles. Ne? Und wir haben aber nicht das Geld, um eine Anlage zu bauen. Ne? So, oder die Energie dafür und den ganzen Kram. Das wird nochmal vielleicht eine Zukunft sein, was die Jungs weitermachen können.
Ne? Also das, Fischzucht
auch. Fischzucht auch, ja.
Aquakultur ist auch in der Ausbildung zum Fischwirt natürlich spielt eine ganz große Rolle.
Ja.
Und wenn er so weitergeht, wird es wahrscheinlich nur noch Fisch aus Aquakultur geben. Ne?
Wahrscheinlich, ich hoffe nicht. Ja, also ich denke mal, die Wirtschaft wird vorher zusammenbrechen, denke ich mal. Und dann wird auch wieder die Elbe interessant werden. Das glaube ich doch.
Aber diese Leidenschaft, was so auf dem Wasser zu sein, zu fischen, die hast du denn an deine Söhne vererbt? Denn ist ja nicht selbstverständlich. Ich bin leidenschaftlicher Angler. Bei mir in der Familie hat nie jemand geangelt, angelt auch niemand, nicht? Aber ich kenne das ja so von Fischerfamilien. Denen ist das eigentlich ins Blut übergeben, dass sie diese Sehnsucht nach dem Wasser und nach dem Fisch haben. Also allein dieses, ich kann mir so vorstellen, auf der Elbe morgens diese Spannung, wenn du deine Körbe hochhebst. Also das ist doch fantastisch, nicht?
Ja, das ist fantastisch. Also da wahrscheinlich habe ich das den Jungs ja auch ein bisschen vorgelebt, ne? Dass sie da, also dass das nicht nur vererbt ist, sondern ganz einfach sagen, Mensch, der macht das mit Leidenschaft und sie treten in diese Fußstapfen.
Also Ende Februar bis den ganzen März durch ist so diese Hochzeit, die Stintsaison. Was macht ihr dann? Auf was fischt ihr dann?
Das geht dann im Mai weiter auf Aal. Mit anderen Reusen, mit Netzreusen. Ne? Und ja, und dann mit dem Zugnetz nochmal Brassen und ab und zu mal einen Zander. Ja. Und eigentlich verkaufen wir dann hauptsächlich außer Haus Fischbrötchen und so weiter und machen das Restaurant natürlich auch weiter.
Ja. Aber hier an der Elbe gibt es ja auch die Boote, weißt du, diese Netze hier in der Elbe versenken.
Diese Harmkutter.
Harmkutter, ja. Aber das macht ihr selber nicht.
Doch, ich habe ja einen gehabt. Also ich habe ja einen Kompagnon gehabt hier, 25 Jahre. Und den habe ich das Schiff gegeben. Und der macht Lebendfische für Angelteiche und sowas. Der macht diese Sparte. Und fischt weniger mit dem Kutter, er ist gerade mit diese Biologen unterwegs, die für die Elbvertiefung da irgendwelche Zahlen feststellen.
Mhm. Ja. Nun, auch für die Angler ist ganz interessant hier, bei dir kann man auch für diesen Bereich der Elbe auch Angelkarten kaufen, Erlaubnisscheine gibt es hier.
Ja, ja.
Und es ist auch ein ganz hervorragendes Zanderrevier natürlich. Wir haben mal eine Folge hier gedreht, hier mit direkt quasi bei dir vor der Haustür, mit Veit Wilde war das. Also Zander kann man hier gut angeln.
Also die Elbe ist, glaube ich, Zanderfluss Nummer 1 in Deutschland. Nicht? Also der Zanderbestand ist hier gesichert und man hört, überall auf den Buhnen stehen die Angler und jagen dem Zander nach. Und der Zanderbestand war richtig gewaltig hier, ne?
Ja, der ist nicht schlecht, der Zanderbestand hier. Nur für uns Fischer, sag ich mal, ist das ein bisschen schwierig zu fischen. Selbst mit den Stellnetzen, die gehen durch die Strömung manchmal runter, kippen um und so weiter. Und dann wunderst du dich, du hast keinen Zander. Aber der Angler hat gerade einen mit Gummifisch rausgezogen.
Mhm. Was auch interessant ist, vielleicht kennt man das aus dem Fernsehen oder aus den sozialen Medien, diese Bilder, wenn diese Massen an Wollhandkrabben da in Geesthach da hochkrabbeln. Wäre das nicht mal auch ein Produkt, was du anbieten kannst?
Also anbieten eher nicht. Wir haben die ja schon mal gegessen, aber die Chinesen wollen die gerne haben. Und wir verkaufen die großen August, September, Oktober. Dann verkaufen wir die großen, aber es gibt auch nicht mehr so viele. Also es sind ja vor letztes Jahr, glaube ich, oder ja, letztes Jahr war das, das konnte man in Geesthach sehen, sind die zu Millionen hochgezogen. Die sind ja, die ziehen ja Richtung, wenn sie klein sind, Richtung Berlin, sag ich mal. Und wenn sie groß sind, dann hier werden sie groß praktisch dann und laichen und ziehen wieder runter die Elbe und laichen in der Unterelbe irgendwo. Und ja, und so ist der Zyklus. Der ist genau andersrum wie beim Stint.
Also haben wir den Stint, wir haben den Aal, den du fängst. Brassen, glaube ich, fängst du auch mal für Fischfrikadellen?
Ja, genau. Wir machen unsere Frikadellen aus Brassen alle hier. Wir haben auch große Brassen, schöne Brassen hier.
Und wie sieht das eigentlich hier aus? Weil ich sehe, da oben steht bei dir so ein ausgestopfter Kormoran. Das ist ja auch ein sensibles Thema, auch für eine viele
Binnenfische. Ja, aber ich sage jeden, der hier kommt, ob er grün oder rot ist, ich sage, da sehe ich ihn am liebsten.
Oben, der steht hier oben auf dem Schrank gleich neben dem Fischreiher da. Ja, ist ein Problem in einigen Gewässern, hier auch hier in der Elbe. Aber du hast gesagt, auch so, wenn die Kormorane hier so zu sehen sind, dann ist der Stint auch nicht weit, ne?
Nö, dann ist der Stint da. Die wissen, die haben besseres Auge als wir. Ne? Wenn du jetzt die Elbe runterfährst und da sind 20 Kormorane, so wie jetzt, ne? Ja. Dann sind da aber am nächsten Tag irgendwann mal 200 oder 300. Und dann weißt du, da ist ein Stintschwarm hochgekommen. Und die sind genau da, wo der, also die müssen Röntgenaugen haben, die.
Ja. Dann ist genau schon, wie gesagt, der Kormoranbestand, wenn unser Fischbestand genauso stabil wäre wie der Kormoranbestand, dann hätten wir keine Sorgen.
Wir haben jetzt viel über Fischerei, auch über das Angeln geredet. Kommst du denn überhaupt noch zum Angeln manchmal?
Also ich bin ja auch so ein Norwegen-Fan. Ich bin ja früher jedes Jahr nach Norwegen gefahren. Hab das jetzt die letzten Jahre nicht mehr so, haben wir nicht mehr so verfolgen können aus familiären Gründen. Aber ich fahre bestimmt dieses Jahr wieder hoch.
Zum Angeln
natürlich. Ja, zum Angeln, man Heilbutt angeln und alles Mögliche, was es da gibt. Ja,
Horst, dann kannst du noch mal wieder ein paar Tipps geben, ne?
Na, du, wenn er schon auf Norwegen war, aber dann weiß er bestimmt Bescheid. Aber ist natürlich, weißt du, wenn er so einen Betrieb hier führt, einen Riesenbetrieb, dann hat er mal eine schöne Auszeit verdient, weißt du. Und es gibt doch nichts Schöneres, als mal ganz sorgenfrei auf dem Meer zu sein und zu angeln, hast den Kopf so schön leer. Also das ist natürlich dann auch eine pure Entspannung.
Ja. Also Angler, Fischer, Bäcker, Koch, Räuchermeister, was bist du noch alles?
Ja, alles Mögliche.
Geschäftsmann auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich.
Horst, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Informationen übrigens zum Stint in unseren Shownotes. Alles so, wie groß der wird, wie alt er wird, wie man ihn zubereitet und so weiter. Das könnt ihr bei uns in den Shownotes nachlesen. Ja, Wilhelm. Dir wünsche ich noch eine gute Restsaison. Es geht ja noch ein bisschen weiter. Und Horst, wann essen wir wieder Stint?
Ich weiß nicht, Heinz. Nicht, wenn du mich mal wieder zum Stintessen einlädst, weißt du, aber das dauert bestimmt eine gewisse Zeit. Aber wie gesagt, ich habe heute zum ersten Mal Stint gegessen und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ist wirklich eine besondere Note. Ich kenne ja nur alle Fischarten. Stint hatte ich noch nicht gegessen und es schmeckt vorzüglich. Bin zumindest gebraten. Geräuchert habe ich natürlich noch nicht probiert.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns ruhig in der ARD Audiothek oder in der NDRMV-App und hört wieder rein, wenn es heißt...
Einer stint immer.
Einer stint immer. Oder?
Oder Rute raus,
der Spaß beginnt.
So, genau. So sieht es aus. Vielen Dank, Wilhelm Grube hier in Hobte, hinterm Elbdeich, Horst. War wieder schön, ne? Und wir haben viel erfahren über den Stint und warum er nach Gurke riecht. Tschüss, hört wieder rein. Danke. Tja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und da findet ihr auch ganz tolle Krimi-Podcasts. Hört doch mal rein, das ist wirklich Kino fürs Ohr.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv und in der ARD Audiothek.